SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Frank Hofmann.
Herzlich willkommen dazu. Heute in der Sendung das Pessachfest. Wie feiern Juden im Saarland? Und ein neues Beratungsangebot katholischer Frauen für Kinder im Saarland, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Zunächst geht es bei Religion und Welt aber um die Stellung von Frauen in der katholischen Kirche. Sie sind vom Priesteramt ausgeschlossen, sie werden von Rom immer wieder auf die Plätze verwiesen. Sie kämpfen aber seit Jahren dagegen an, auch jetzt wieder, denn der Bundesverband der katholischen Frauengemeinschaft macht sich stark für eine Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der katholischen Kirche mit dem jährlichen Predigerinnentag, der bundesweit am 17. Mai stattfinden wird, in diesem Jahr zum 5. Mal. Eine Frau, die diese Aktion mit ins Leben gerufen hat, ist jetzt am SR2-Telefon. Das ist nämlich Ulrike Göken-Hüßmann und ich wünsche einen schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Göken-Hüßmann, lassen Sie uns zunächst über den Zeitpunkt Ihrer Aktion sprechen, die ja immer um den 17. Mai stattfindet. Warum dieses Datum?
Wir feiern am 17. Mai das Fest der Apostelin Junia. Und mit dieser Apostelin Junia hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Erst 2016 ist die Einheitsübersetzung, also unsere Bibel, revidiert worden. Und im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 7, ist endlich aus dem Mann Junias die Apostelin Junia geworden. Weil die Bibelwissenschaftler und Bibelwissenschaftlerinnen schon seit Jahrzehnten gesagt haben, an dieser Stelle geht es um eine Apostelin und nicht um einen Apostel. Aber über Jahrhunderte konnte das nicht sein, weil ja eigentlich nur Männer Apostel sind. Aber die Bibelwissenschaft sagt, selbstverständlich hat es in der frühen Kirche auch Apostelinnen gegeben. Also Frauen, die die Botschaft weitersagen. Und genau das tun wir eben auch am Predigerinnentag. Verkünden, die Botschaft weitersagen, von Gott und unserem Glauben erzählen. Genauso wie die Junia das in der frühen Kirche gemacht hat.
Seit 2020 melden sich an diesem Aktionstag Frauen in Gottesdiensten zu Wort. Mehr als 100 waren es im vergangenen Jahr. Wie wird es dieses Jahr ablaufen? Mit wem und wo?
Also es haben sich unwahrscheinlich viele Frauen gemeldet. Wir sind total stolz. Es werden circa 190, vielleicht 200 Predigten gehalten von circa 150 Frauen. Und alle werden in Gottesdiensten, ich sag mal rund um den 17. Mai, einige fangen schon jetzt bald damit an, predigen. Und damit natürlich auch ein sehr deutliches kirchenpolitisches Zeichen setzen. Denn das muss ich an dieser Stelle sagen. Offiziell ist die Predigt für Frauen, für Laien, LaiInnen in der Eucharistiefeier vom Kirchenrecht nicht erlaubt.
Das ist eine Forderung, dieses Verbot muss fallen. Wie ist Ihre Botschaft insgesamt?
Es gibt vom Synodalen Weg, dem Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, eine Überlegung, wie das gehen könnte. Da haben sich die deutschen Bischöfe beim Synodalen Weg in der letzten Synodalversammlung verpflichtet, eine sogenannte Partikularnorm, also eine Norm, eine Erlaubnis für das deutsche Sprachgebiet zu schreiben und von Papst Franziskus eine Erlaubnis für das deutsche Sprachgebiet zu erwirken, dass Frauen in der Eucharistiefeier predigen können. Wir wollen mit dem Predigerinnentag eben auch ein bisschen Druck machen.
Der synodale Weg, der steckt allerdings in einer Sackgasse.
Ja, tatsächlich hat ja jetzt gerade vorgestern der Ständige Ausschuss der Deutschen Bischofskonferenz doch dem Statut des Synodalen Ausschusses zugestimmt nach den Gesprächen in Rom, sodass es jetzt tatsächlich wie geplant im Juni mit dem Synodalen Ausschuss weitergehen kann. Allerdings 4 Bischöfe machen nicht mit.
Wie kam es jetzt dazu?
Ja, ich glaube, dass die Gespräche in Rom doch hinter den Kulissen erfolgreicher waren, als wir das vielleicht erst gedacht haben. Ich bin froh, dass es jetzt weitergeht und dass das Statut auch von der Deutschen Bischofskonferenz offiziell abgesegnet worden ist, dass es jetzt weitergehen kann. Weil dieser synodale Ausschuss ja im Grunde eine Art Vorbereitungsgremium ist für den synodalen Rat.
Lassen Sie uns kurz noch über den Tag der Diakonin sprechen, ab nächsten Montag im Speyerer Dom, und zwar unter dem Motto Lasst die Fülle zu. Ich habe ein bisschen nachgedacht über diesen Titel und er klingt für mich ein bisschen nach Ernüchterung. Warum haben Sie dieses Motto gewählt?
Wir nehmen bei Frauen eine Fülle an Begabungen, eine Fülle an Charismen, an Talenten, an Fähigkeiten wahr. Und es ist ja so, dass wir katholische Frauen aktuell unsere Talente nicht überall einbringen können. Also Frauen, die sich zur Diakonin oder zur Priesterin berufen fühlen, von Gott berufen sind, werden ja nicht ordiniert, werden nicht zu den sakramentalen Ämtern zugelassen. Lass die Fülle zu heißt, seht diese Talente und weiht endlich die Frauen.
Wie ist das denn? Wie ermüdend ist das denn für die Frauen innerhalb der katholischen Kirche, ständig so gegen Betonköpfe zu rennen?
Ja, wir erleben ja schon, dass sich, ich sag mal, ganz langsam Dinge verändern. Eine Kollegin hat neulich gesagt, Millimeter für Millimeter. Aber wir erleben schon, dass Dinge möglich werden. Bei den ersten Predigerinnentagen hatten wir viel, viel mehr Schwierigkeiten, dass es Verbote gab, dass es Sanktionen gab, dass es in diesem Jahr bei dieser Fülle an Frauen und Fülle an Predigten schon fast nicht mehr möglich. Durch unsere Zähigkeit, durch unsere Solidarität untereinander, natürlich durch die Vernetzung, dadurch, dass wir so viele sind, bewirken wir auch was. Also ich nehme wahr, dass katholische Frauen sich weltweit vernetzen. Wir sind im digitalen Zeitalter sehr eng zusammengerückt. Es gibt ein weltweites Netz, das sogenannte Catholic Women's Council, mit Frauen von überall aus der Welt. Wir hatten im letzten Jahr einen großen Kongress in Leipzig zum Thema Gottes starke Töchter. Da waren Frauen aus Afrika, aus Australien, aus Indien, aus Amerika, aus Kanada. Das ist keine deutsche Bewegung und keine deutsche Sonderforderung, sondern katholische Frauen fordern das weltweit.
Noch ein Beispiel, wo ich gerne mal Ihre Einschätzung hätte. Bei der Besetzung des Amtes der Bundeskuratin der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, da haben die deutschen Bischöfe die einzige Kandidatin Viola Kohlberg abgelehnt. Und sie war es, die in Diskussionen zum synodalen Weg Auseinandersetzungen hatte, zum Beispiel mit dem Kölner Kardinal Wölki oder auch dem Regensburger Bischof Vorderholzer. Wie bewerten Sie diesen Vorgang?
Also ich war richtig fassungslos. Ich kenne Viola Kohlberger natürlich vom synodalen Weg. Sie ist eine junge Kollegin, die sehr mutig ist, sehr klar und sehr deutlich ihr Wort macht. Ich weiß nicht, ob ich das als Retourkutsche bewerten soll, aber ich war über diesen Vorgang echt erschüttert gestern.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Frauen innerhalb der katholischen Kirche, abseits dessen, was wir gerade schon gesprochen haben? Gibt es da so einen grundsätzlichen Appell?
Ja, es gibt schon den Appell, dabei zu bleiben, nicht zu resignieren, nicht zu sagen, wir verändern doch nichts, sondern gemeinsam, solidarisch, Seite an Seite, die unterschiedlichen Gruppierungen, ob jetzt KfD oder KdFB oder Maria 2.0, sondern gemeinsam weiterzugehen und gemeinsam sich zu engagieren, dass Veränderungen möglich werden.
Sagt Ulrike Göken-Hüßmann vom Bundesverband der katholischen Frauengemeinschaft in Deutschland. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Unser nächstes Thema, häusliche Gewalt. Sie ist auch bei uns im Saarland ein Thema. Im vergangenen Jahr wurden allein beim Sozialdienst katholischer Frauen 770 Fälle gemeldet. Die Dunkelziffer liegt wohl deutlich höher. Und immer wieder sind auch Kinder von häuslicher Gewalt betroffen. Auch wenn sie nicht direkt geschlagen oder misshandelt werden, kriegen sie mit, was zu Hause läuft. Mitbetroffene Opfer heißt das in der Fachsprache. Und für Sie gibt es seit Beginn der Woche spezielle Beratungsangebote, und zwar vom Sozialdienst katholischer Frauen.
Das Erlebte verarbeiten, damit später im Erwachsenenleben keine Traumata zurückbleiben. Wenn Kinder und Jugendliche Gewalt im Elternhaus mitkriegen, sagt Andrea Wolter, Vorständin des Sozialdienstes katholischer Frauen, wirkt sich das oft direkt auf ihr Verhalten aus.
Kinder ziehen sich plötzlich in der Schule zurück, werden ganz still und leise. Es kann aber auch das Umgekehrte sein. Kinder werden sehr auffällig, rebellieren, können aggressives Verhalten sein, selbstverletzendes Verhalten, also die ganze Palette.
Und das auch, wenn die Kinder selbst nicht die Opfer sind.
Ich sag mal, weil das ein häufiges Beispiel ist, aber nicht das alleinige. Der Vater schlägt die Mutter und die Kinder sind im Kinderzimmer, in einem anderen Zimmer, vielleicht auch vermeintlich bei Nachbarn oder in Schule und Kita, und Eltern glauben dann häufig, die Kinder würden es nicht mitbekommen, aber sie haben sehr sensible Antennen, bekommen es mit, sind oft auch im häuslichen Umfeld. Die Eltern glauben, die Kinder würden schlafen, aber auch da ist es so, die Kinder erleben es mit.
Für diese Kinder und Jugendlichen gibt es nun ein eigenes Beratungsangebot im Saarland. Angedockt an die Krisen- und Interventionsstelle für häusliche Gewalt des Sozialdienstes katholischer Frauen kurz SKF. Dort werden schon seit 17 Jahren saarlandweit Opfer häuslicher Gewalt betreut. Nun wurde in den Räumen des SKF in Saarbrücken ein Beratungs- und Therapiezimmer eingerichtet. Sitzsäcke stehen in der Ecke, auf einem Tisch liegen Stifte und Papier zu malen, Kinderbücher stehen im Regal. Diplompsychologin Rosalie Wohlvater leitet die Beratungsstelle.
Also an allererster Stelle steht, ein Vertrauen aufzubauen. Zu zeigen, dass wir hier einen geschützten, einen sicheren, einen unterstützenden Raum bieten können.
Die Stelle arbeitet eng mit der Polizei zusammen. Werden Beamte zu einem Fall häuslicher Gewalt gerufen, leiten diese mit dem Einverständnis der Opfer die Daten an den SKF weiter. Sind Kinder und Jugendliche betroffen, schaltet sich Rosalie Wohlvater ein und kontaktiert die Familien direkt.
Wenn dann eben herauskommt, dass die Erziehungsberechtigten Interesse an der Beratung haben, dann biete ich immer gerne an, gerade weil Familien ja nicht oft nur aus einem Kind bestehen, sondern oftmals aus mehreren Kindern. Das können dann Kinder im Alter von 1 Jahr, 5 Jahren, 17 Jahren sein, dass alle, die Interesse daran haben, beim Ersttermin erstmal zu mir kommen und wir dann weiterschauen, wer sich längerfristig in die Beratung begeben möchte.
Bereits vor 4 Wochen hat die Psychologin mit ihrer Arbeit begonnen. Ihre Dreiviertelstelle mit 30 Stunden in der Woche wird hauptsächlich vom Sozialministerium finanziert. 70.000 Euro erhält der SKF für die Kinder- und Jugendberatung pro Jahr und schon jetzt hat die neu geschaffene Stelle erste Beratungsfälle.
Ich spreche mit den Kindern durchaus darüber, dass wir eine Stelle, eine Beratungsstelle für häusliche Gewalt sind. Und wenn ich merke, dass sich die Kinder und Jugendlichen langsam wieder etwas sicherer fühlen von sich aus, dann gehen wir Schritt für Schritt an das Thema häusliche Gewalt ran. Das heißt auch, welche Emotionen erlebe ich, welche Konflikte habe ich durchzustehen im Alltag.
Je nach Alter der Kinder arbeitet Rosalie Wohlvater mit unterschiedlichen Methoden.
Kinder, die unter 6 Jahre alt sind, dort fokussieren wir uns auf die Beratung der Erziehungsberechtigten. Kinder zwischen 6 bis 17 Jahren können eben eine persönliche Beratung wahrnehmen. Sie sehen es hier. Gerade bei mir, wir haben bereits kleinere Bücher geholt für Jüngere. Da geht es tatsächlich auch um das Thema häusliche Gewalt in den Büchern. Dadurch kann man mit Bildern eben und mit einer Art spielerischen Zusammenarbeit auf das Thema lenken.
Außerdem erklärt die Psychologin Kinder und Jugendlichen, wie sie sich im Fall der häuslichen Gewalt verhalten können. Von Nachbarn, Freunden oder Familie alarmieren bis hin zum Anruf bei der Polizei. Im Gegensatz zur Krisenintervention bei häuslicher Gewalt, die die Erwachsenen Opfer in Anspruch nehmen können, ist das Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche langfristig ausgelegt. Das heißt, die Kinder werden nicht nach 2 oder 3 Terminen an andere Stellen weiterverwiesen.
Unser letztes Thema für heute. Noch bis Dienstag nächster Woche feiern Jüdinnen und Juden das Pessachfest. Es erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten vor gut 3000 Jahren. Der Kantor der Synagogengemeinde Saarbrücken, Benjamin Scheidt, hat uns erklärt, welche Rituale das jüdische Pessachfest prägen.
Also besondere Rituale, besondere Lebensmittel isst man, benutzt man, um die Freiheit nochmal deutlich zu machen, aber auch natürlich die Geschichte der Sklaverei ins Blick zu bringen. Was man auf jeden Fall über diese Tage nicht darf, ist, man darf kein gesäuertes essen. Alle ungesäuerte Lebensmittel essen wir über Pessach. Das heißt, wir dürfen kein Brot essen, wir dürfen kein Pizza essen, kein Pasta. Und die biblische Geschichte erzählt uns, dass bei der Sklaverei oder besser gesagt beim Auszug aus Ägypten, man hat ja nicht genug Zeit gehabt, Brot vorzubereiten und man hat nur Zeit, Matzah zu essen, ein ungesäuertes. Und deswegen über Pessach essen wir nur ungesäuerte Lebensmittel.
Die Feiern werden von den Entwicklungen in Israel und Nahost überschattet.
Es ist nicht das erste Mal in unserer jüdischen Geschichte, wo wir Feiertage feiern müssen und ganz schwere Bedingungen. Das gehört zu unserer Geschichte. Und natürlich auf der einen Seite hat man einen wunderschönen, historischen, biblischen Feiertag. Auf der anderen Seite, es ist uns klar, dass die Freiheit der Existenz Israels und Frieden heutzutage hier in Deutschland und auch überall ist ein ganz wichtiges Thema.
Beim gemeinsamen Essen an Pessach sollen israelische Familien der Geiseln gedenken, die die radikal-islamische Hamas weiterhin in ihrer Gewalt hat. Das hat Pinkas Goldschmidt vorgeschlagen. Er ist Vorsitzender der Europäischen Rabbinerkonferenz.
In jeder Familie soll man einen leeren Stuhl am Sedertisch dabei haben und freilassen, uns an diesen 133 Geiseln zu erinnern, die nicht mit uns feiern können. Und das ist ein Brauch, den wir noch kennen von den Zeiten des Kalten Krieges, als in vielen jüdischen Familien man einen leeren Stuhl für die sowjetischen Brüder und Schwestern leer gelassen hat.